Geschwister, mir geht es eigentlich so, wie es im Judasbrief geschildert ist. Es lag mir sehr am Herzen, euch zu schreiben von unser aller Heil. Also man möchte am liebsten wirklich jetzt Erbaulicheres bringen, denn Sieg Jesu, wir werden auch ganz bewusst am Sonntag Vormittag in der Gemeinde dieses Thema haben, um da auch einen Gegenpol zu setzen. Und mit Gottes Gnade versuchen aufzuzeigen, wie einmalig, wie wunderbar, wie unumstößlich und tief in seinen Auswirkungen der Sieg Jesu ist. Und jetzt sagt hier Judas, ich hielt es dennoch für nötig, in meinem Brief euch zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen übergeben ist. Und dann zeigt er auf eben all die Gefahren und Irrlehrer und so weiter. Ich hätte es auch gestern noch sagen können von der österreichischen Phase. Ich habe mich ja als Student bekehrt. Und ich war an der Hochschule für Bodenkultur kein unbeschriebenes Blatt. Und wenn man dann zurückkommt auf die Hochschule und jetzt gläubig an Jesus, dann ist das schon eine gewisse Spannung. Soll ich jetzt auf Tauchstation gehen oder soll ich meinen Glauben bezeugen? Und die erste Person, die ich mit etwas schlotternden Knien ansprach, war ein gewisser Willi Giefing, der gestern Abend unter uns saß. Er hat sich damals noch gedacht, er hatte mir dann später erzählt, ja, also gibt's Hexen, hat er wirklich so gesagt. Und diese Frage, gibt es Hexen, die er mir natürlich in anderen Winkel stellte, anderen Blickwinkel, die muss man leider heute positiv beantworten. Ich möchte das als nicht erbaulichen Einstieg bringen, damit wir aber auch uns bewusst werden, welch einer Zeit wir leben. Denn ich sage es hier ganz offen, hätten wir wirklich die Vollmacht, wie die Charismatiker meinen, dann würde die Welt nicht so offensichtlich okkult und sexuell verwahrlost sein. Ein Gespenst geht um in Deutschland. Artikel aus der Zeitschrift Die Welt vom 7. März dieses Jahres. Der Okkultismus. Die Geister werden immer zudringlicher. Sie breiten sich vor allem an den Schulen aus. Der mittelalterliche Dämonen- und Geisterglaube feiert im Zuge des neuen Zeitalters New Age allerorten seine Wiederkehr. Sogar die Studenten an den Universitäten, einst Gralshüter kritisch-rational denkend, lauschten neuerdings gebannt Vorträgen über Hexenkult und afrikanische Voodoo-Zauber. Die Zahl der Spiritisten hat stark zugenommen. Da könnte man also Klagelieder anstimmen. Hier ein Artikel aus der Hamburger Abendblatt. Ich habe da so einen Freund in der Nähe von Hamburg und der schickt mir in unregelmäßigen Abständen jede Menge Zeitungsclips aus in erster Linie der Welt, Welt am Sonntag und diesen Hamburger Abendblatt. Und so im Laufe der Zeit arbeite ich das durch und da nimmt er mir eigentlich viel Arbeit ab, weil er schickt mir eine so konzentrierte Ladung interessanter Meldungen. Jeder Zweite hat Kontakt zu Drogen, die große Gefahr beginnt mit 12 Jahren, weltliche Überschrift und dann schrieb ein Mann der Welt, Väter, Mütter, Lehrer, Chefs, sie alle wollen es nicht wahrhaben. Und doch stimmt es, jedes zweite ihrer Kinder, ihrer Schüler, ihrer Lehrlinge nimmt Drogen, schluckt Tabletten, kippt harte Drinks. Zu früh hat sich gefreut, wer über die abnehmende Zahl jugendlicher Zigarettenraucher jubelte. Es ist alles viel schlimmer. Vielleicht noch für die, die den Lehrerberuf anstreben oder Lehrer werden wollen, eine sehr erbauliche Mitteilung, Anführungszeichen, jeder fünfte Lehrer trinkt. In keinem anderen Beruf gibt es so viele Alkoholiker und psychisch Kranke und nirgendwo herrscht so viel Unzufriedenheit wie unter den Lehrern. Das geht jetzt aus einer Untersuchung der Universität in Manchester hervor. Also wir betrachten das als nur für England geltend und nicht für uns. Demnach will in England fast jeder zweite Lehrer ernsthaft seinen Beruf wechseln, jeder fünfte ist alkoholabhängig. Und schaut, das regt mich zwar auch nicht mehr auf, aber irgendwo tut es mir doch weh. Hat mir mein Bruder heute in die Hand gedrückt, ich kenne diese Zeitschrift sonst nicht die ganze Woche. Das ist der Darsteller aus Dirty Dancing. Einen Film, den sich viele Gläubige angeschaut haben, ich habe nicht gesehen, mir fehlt fürs Kino einfach die Zeit. Und da berichtet er, wie er mit seinem verstorbenen Vater in Verbindung steht. Und jetzt, liebe Freunde, da bin ich so dankbar, dass ich durch die Bücher von Dave Hunt erkennen durfte, was da läuft. Ich habe jetzt nur den zweiten Band da, nicht den ersten, von seinen Verführung der Christenheit. Es ist leider so aktuell geworden, dass dieses Buch eigentlich schon für Gläubige, nun, sie sollten vielleicht nicht ganz frisch bekehrt, sondern fast ein Muss geworden ist. Also nicht dieser Band, sondern der erste Band. Auf welche Weise geschieht das, wird er gefragt. Dieser Mann, dessen Namen ich nur schwer aussprechen kann. Ja, wie war das? Ja, Swayze, genau, Patrick Swayze. Wie geschieht es, dass er Verbindung aufnimmt mit seinem verstorbenen Vater? Ich schließe meine Augen, stelle mir vor, dass weißes Licht mich umgibt und lasse die Figur meines Vaters erscheinen. Sofort fühle ich mich beschützt. Und das nennt man Visualisierung, das ist uraltes Schamanen- oder Hexentum. Und da zeigt Dave Hunt auf in diesem ersten Band, Verführung der Christenheit, wie diese Techniken, besonders durch die Electronic Church, durch die Psychologisierung, aber eben auch stark durch die charismatische Bewegung in die Christenheit eingedrungen sind. Und der Mann, den er womöglich am meisten zitiert, ist Yonggi Cho, der Mann mit der größten Kirche der Welt. Und er hat die genau gleichen Techniken. Du visualisierst das Resultat. Du stellst dir vor, deine Kirche ist angefüllt mit Menschen. Yonggi Cho erzählte auf einer Kassette zum Thema Gemeindewachstum, Übersetzer war damals Volker Spitzer, der inzwischen wegen Ehebruchs also von der Bildfläche verschwunden ist. Er baute eine Kirche für 4000 Leute, war damals am Beginn seines Dienstes noch ein großes Wagnis. Er begrüßte all die Leute auf der Empore, saß niemand dort. Er begrüßte alle Leute im Hintergrund, saß niemand. Saßen nur vorne ein paar Männeke. Und dann sprach er sich allmählich herum, du, da gibt es einen verrückten Pfarrer oder Pastor, den müsst ihr euch mal anhören. Und dann kamen die Leute und sagten, so wurde die Kirche voll und dann applaudieren die Leute. Und seine Technik ist also, man muss sich das Ergebnis fertig vorstellen und nimmt das Ergebnis im Glauben für die Wahrheit, für das Resultat. Er nennt es Incubation, eine Inkubation, eine vivid imagination, eine lebendige Fantasie. Producing the results of prayer, rufen dann das Ergebnis des Gebets und der Gebetsantworten seitens Gottes hervor. Und da sagt Efant, das ist uraltes Schamanentum. Das ist die schnellste Methode, einen Kontrollgeist zu kontaktieren. Ich hatte nicht geplant, liebe Geschwister, damit einzusteigen. Ich hätte es vielleicht erwähnt morgen, wenn wir dann auch dir sehen über Yonggi Cho. Aber weil mir dieser Zettel heute in die Hand gegeben wurde. Und jetzt, wenn sich eine Ernte das bewirkt, wie weit dieses Blatt gelesen wird in Österreich, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man das liest, und diese Stars sind ja oft Vorbilder nach dem Motto, naja, kann man ja mal probieren, schadet ja nichts. Und die Zahl derer, die heute in die Geisterwelt hineingeraten, ist Legion. Und als Dave Hunt seine Vorträge hielt, beziehungsweise sein Buch schrieb, das also so unglaubliche Auswirkungen hat, oder sagen wir mal besser so einen Paukenschlag bewirkte. Und er sagte etwas, was wir auch leider zur Kenntnis nehmen müssen. Er sagte, ich bin felsenfest davon überzeugt, wir stehen unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu wegen eines Hinweises, den die meisten Evangelikalen nicht beachtet haben. Dass nämlich der Herr Jesus das Thema seiner Wiederkunft immer mit Verführung einleitet. Sodass die Zeit vor der Wiederkunft Jesu auch die größte Verführung in der Geschichte der Menschheit bezeugen wird. Ja, liebe Freunde, wer gibt jetzt schon gerne zu, ich bin betrogen worden? Mir sagte dieser ehemalige Pfingstprediger Helmut Helling, weißt du Alexander, man kann nach außen hin sehr fromm tun, wenn man sagt, so spricht der Herr. Aber was sich wirklich im Herzen abspielt, wenn man so auftritt, das steht auf einem anderen Blatt. Und liebe Freunde, ich schließe mich bewusst ein, mein Herz ist trügerisch über alle Maßen. Und dann bekam er den Vorwurf, er ist negativ, er ist ein Gloom and Doom Prophet. Und er hat etwas gesagt, das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Er sagte, wir können die dickste Konkordanz nehmen und nachschauen, die Worte positiv und negativ gibt es nicht in der Bibel. Es geht nicht um die Frage positiv oder negativ. Das sind letztlich Begriffe aus der Gruppendynamik. Es geht um die Frage, ist es die Wahrheit oder nicht? Und wenn wir beurteilen nach positiv oder negativ, denken wir nur an die Abschiedsreden des Paulus oder unseres Herrn, die sind nicht positiv. Wenn Offenbarung 9 steht, von diesen Plagen ward getötet der dritte Teil der Menschheit, das ist nicht positiv. Wenn ich jemanden eröffne, er hat Krebs, das ist nicht positiv. Es geht um die Frage, ist es die Wahrheit oder nicht? Aber es soll liebevoll sein. Wir dürfen uns oft genug in Frage stellen. Und wenn wir nach diesen Kriterien beurteilen, positiv oder negativ, dann erfüllt sich womöglich auch noch eine dieser menschlich gesprochen negativen Voraussagen der Schrift, dass uns Gott kräftige Irrtümer schickt, dass wir glauben der Lüge, weil wir die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Was mich persönlich beeindruckt hat, ich hörte von Dave Hunt eine Kassette zu dem genau gleichen Thema, gehalten in Kalifornien in der Calvary Chapel. Und als am Ende seines Vortrags ist und aufgezeigt, was an schier undenkbaren Dingen in der Christenheit läuft. Vielleicht ein Beispiel, der schnellst wachsende Flügel der charismatischen Bewegung, und es bedeutete die größten Kämpfe in den 80er Jahren, war diese Positive Confession Movement oder Faith Movement von Kenneth Hagin. Bei uns heißt sie in Deutschland Wort des Glaubens, nicht zu verwechseln mit Wort des Lebens. Das ist eine ganz feine Sache. Wort des Glaubens, in der Schweiz heißt sie die Zoe-Bewegung, sie wird auch die Glaubensbewegung genannt, und Kenneth Hagin, engster Mitarbeiter, ist Kenneth Copeland, und Kenneth Copeland sagt, der Mensch ist Gott, man is God, but spelled with a little G, der Mensch ist Gott, aber mit einem kleinen G geschrieben, und er sagte, man konnte vor 20 Jahren den Evangelikalen kaum klar machen, dass die Mormonen lehren, dass der Mensch Gott ist, und heute haben wir es zum Teil in unseren evangelikalen Kreisen. Und dann ist er so erschüttert, und diese Kassette, ich habe sie jetzt leider nicht mit, aber die ist wirklich unwahrscheinlich informativ, dass er am Ende um Fassung ringt. Und er beginnt fast zu weinen. Und er ist nicht ein Mann, der auf einem negativen Trip ist, sondern eine tiefe Last hat und einfach Gläubige herausreißen will. Und als wir ihn besuchten in Kalifornien, seine Frau sagte, ich hätte nie gedacht, mit dem bestgehassten Mann Amerikas verheiratet zu sein. Ich habe ihm gesagt, Dave, was immer die Menschen sagen werden, du hast mit deinem Buch der Gemeinde einen Dienst erwiesen. Und es ist ja jetzt schon 800.000 Mal, glaube ich, verkauft worden. Es sind schon 8 Bücher dagegen geschrieben worden. Das letzte heißt Witch Hunt. Er hat den Namen Dave Hunt und er ist jetzt der Witch Hunt, der Hexenjäger. Also, wir müssen uns leider mit diesen traurigen Dingen beschäftigen und erkennen, in welch einer Zeit wir auch leben. Wir leben in einer Zeit, wo die Dämme brechen. Wo Dinge möglich geworden sind, die vor 20 Jahren noch schier undenkbar waren. Und wo eben dann auch manches sich in dieses Schema einfügen lässt. Ihr kennt vielleicht das letzte Buch von Francis Schaeffer, sein Vermächtnis, The Great Evangelical Disaster, auf Deutsch die große Anpassung. Und dann sagt er, Francis Schaeffer war wirklich eine Stimme Gottes zu seiner Zeit. Das Evangelium verlangt Konfrontation, denn es ist die Botschaft der Wahrheit in einer Welt der Lüge. Er sagt, es soll liebevoll geschehen, aber es ist Konfrontation. Und dann sagt er, heute ist das der große Trend Adaptation, Anpassung. Ein Harmoniebedürfnis um jeden Preis. Und wie es mir ein Bruder hier erzählt hat, auf einer Expo in der Schweiz, wobei man schon unterscheiden soll zwischen Campus für Christus Schweiz und Campus für Christus Deutschland. Also in Campus für Christus Deutschland wäre das nicht möglich gewesen, aber Campus Schweiz, da läuft eine große ökumenische Vereinnahmung. Sie arbeiten zusammen mit Ökumene, mit katholischer Kirche, mit konziliaren Prozess und. Und als ein Mädchen erzählt hat, ihr Zeugnis, wie sie aus dem Katholizismus zum Glauben kam und dann eben etwas kritisch zum Katholizismus sich geäußert hat, dann hat man sie praktisch von der Kanzel geholt. Man will Harmonie um jeden Preis. Hat sich dann noch dafür entschuldigt, dass sie Kritisches über die katholische Kirche gesagt hat. Dort haben auch katholische Priester gesprochen. Das Zitat kann ich gleich vorwegnehmen. Und einer, ich glaube, er hieß Gechter, er hat ganz fromm von der Kanzel evangelikal geredet und dann hat ihn ein Student der Freien Evangelischen Theologischen Akademie angesprochen, nach dem Vortrag, beten Sie auch zu Maria. Ich bete täglich zu Maria. Das hat er natürlich nicht gesagt, solange er von der Kanzel sprach. Und da die etwas blauäugigen Evangelikalen, sage ich jetzt etwas, das war vielleicht jetzt nicht gerade liebevoll verzeiht, herumsaßen und dachten, wie wunderbar, wir sind alle eins. Und da sprach auch bei der Expo letztes Jahr, nicht dieses Jahr, der Jesuitenpater Fred Ritzhaupt, abgestellt vollzeitig für die charismatische Erneuerung. Er berichtet von seinem Zeugnis hier in der Zeitschrift Charisma, sehr einflussreich von Jesus aus Düsseldorf herausgegeben, einflussreich jetzt von deutscher Perspektive. Da haben wir hier 20 Kopien mitgebracht. Ich denke, das können sich die Interessierten da mitnehmen. Falls es ausgeht, können wir nachliefern. Er erlebt bei den ignatischen Exerzitien ein geistliches Erdbeben. Und die Exerzitien des Ignatius von Loyola, die sind auf ähnlicher Ebene wie diese Visualisierung, wie wir gerade gelesen haben. Du musst dir die Hölle visualisieren oder du bist im Fegefeuer. Das sind uralte schamanistische Okkulttechniken, die im Zuge jetzt der Okkultexplosion der letzten Tage eine Erweckung oder Auferstehung feiern. Er erlebt also ein geistliches Erdbeben, das bei ihm eine Menge auf den Kopf stellte. Und dann, schon vorweg. Erneuerung. Er berichtet von seinem Zeugnis hier in der Zeitschrift Charisma, sehr einflussreich von Jesus aus Düsseldorf herausgegeben, einflussreich jetzt von deutscher Perspektive. Da haben wir hier 20 Kopien mitgebracht. Ich denke, das können sich die Interessierten da mitnehmen. Falls es ausgeht, können wir nachliefern. Er erlebt bei den ignatischen Exerzitien ein geistliches Erdbeben. Und die Exerzitien des Ignatius von Loyola, die sind auf ähnlicher Ebene wie diese Visualisierung, wie wir gerade gelesen haben. Du musst dir die Hölle visualisieren oder du bist im Fegefeuer. Das sind uralte schamanistische Okkulttechniken, die im Zuge jetzt der Okkultexplosion der letzten Tage eine Erweckung oder Auferstehung feiern. Er erlebt also ein geistliches Erdbeben, das bei ihm eine Menge auf den Kopf stellte. Und dann, schon vorwegnehmend, schreibt er über die charismatische Erneuerung. Wörtliches Zitat von evangelikaler oder charismatischer Seite, und zwar nicht von katholisch, sondern von protestantisch-charismatischer Seite gedruckt. Durch viele Kontakte, vor allem auch im Ausland, wurde mir bewusst, dass sich meine Exerzitienerfahrung lückenlos in das einfügen lässt, was weltweit heute als ein geistgewirkter Aufbruch innerhalb der Christenheit festzustellen ist. Er sagt mit anderen Worten, der Geist des Ignatius von Loyola und das größte, also der Orden, der die meisten Gläubigen umgebracht hat, ist der Jesuitenorden. Ihr wisst, Österreich war 97% reformiert und dank der Jesuiten hat man die Gläubigen mit Stumpf und Stängeln ausgerottet. Und er sagt, der Geist dieses Mannes, der Mann, der die gleichen Inspirationsphänomene hatte wie Friedrich Nietzsche, ich habe nie eine Wahl gehabt, sagte Friedrich Nietzsche, ist der Geist der charismatischen Erneuerung, sagt hier Ritzhaupt. Und da muss man sich fragen, ja, wie weit sind wir schon sturmreif geschossen, wie weit sind wir geistlich AIDS-krank, dass wir das problemlos akzeptieren. Das regt uns heute nicht mehr auf. Das hätte vor 20 Jahren noch einen Aufstand gegeben. So wie es noch vor 20 Jahren einen Aufstand gegeben hätte, wenn diese Plakatwände da mit Sodom und Gomorra uns da entgegenlächeln oder wie man da sagen soll, das hätten die Leute damals noch nicht geschluckt. Man hat sich daran gewöhnt. Es gibt diesen Sicke-Effekt. Es gibt diese Verwischung im Sichtbaren und im Geistlichen. Ja, das war also alles Einleitung. Also keine Angst, lieber Reinhold, kann sich nur noch um Stunden handeln. Er versteht, dass man, und da müsst ihr mir verzeihen und könnt mir das auch sagen oder mich zurechtweisen, es ist dann der Gefahr, dass man dann engagiert wird. Dass man sagt, ja, wie ist denn das möglich? Und Gott bekennt sich nicht dazu. Auch wohlgemeinten Eifer. Also da muss ich lernen, dass wir in der Liebe bleiben. Es steht so ein wichtiger Satz im 2. Timotheusbrief, den müsste ich mir eigentlich täglich buchstabieren. Ich möchte nicht visualisieren, aber buchstabieren, wo Paulus behandelt das Verhalten gegenüber den Irrlehrern. Er sagt, mit Sanftmut zurechtweisen die Widerspenstigen. Ob ihnen Gott etwa Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen, dass sie wieder nüchtern würden aus des Teufels Strick, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Also Unnüchternheit, eine Schlinge Satans. Mit Sanftmut zurechtweisen die Widerspenstigen, 2. Timotheus 2, Vers 25, 26. dass sie eben wieder aufwachen. Ich möchte noch einen Nachtrag bringen zu der Thematik Zeichen und Wunder. Wir hätten es eigentlich als Einstieg auch verwenden können. In Lukas 23 steht Jesus vor Herodes. Und zwar nicht dem Kindermörder, sondern Herodes Antipas. Das war der Sohn des Herodes, des Großen, wie ihn die Geschichte nennt. Und da lesen wir Lukas 23, Vers 8, da aber Herodes Jesus sah, ward er sehr froh, denn er hätte ihn längst gerne gesehen. Denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er fragte ihn mancherlei, er aber antwortete ihm nichts. Und jetzt ist die Frage, wieso hat Jesus geschwiegen? Auch Herodes hat eine ewige Seele. Wir glauben, dass Jesus für alle Menschen starb. Gott hat zu Herodes Antipas ganz klar gesprochen. Wisst ihr durch wen? Johannes den Täufer. Und das heißt, er hörte ihn gern und wenn er ihn hörte, ward er voll Unruhe. Und dann lässt Herodes Johannes den Täufer köpfen. Er stopft die Quelle zu, durch die Gott zu ihm geredet hat. Und als dann Gott im Fleisch vor ihm steht, hat ihm Gott nichts mehr zu sagen. Und liebe Geschwister, ich glaube, dass Gott uns hier alles gesagt hat. Also das ist hier nur ein Neues Testament und Psalme, also machen wir es komplett, dass uns Gott hier alles gesagt hat. Und es wird gefährlich, wenn wir dann noch nach neuen Offenbarungen uns ausstrecken. Darf ich das noch am Rande erwähnen, weil auch jetzt das Thema Tanz im Gottesdienst gerade durch die charismatische Bewegung immer mehr eine Frage geworden ist und besonders durch Jugend mit einer Mission. Und ich las einmal ein Büchlein auf den Rückflug von Indien und Shall We Dance von Brian Edwards. Es ist sehr gut zu lesen, wer Englisch kann, möchte ich es von Herzen empfehlen. Er schreibt humorvoll und man weiß die erste Hälfte nicht oder noch länger, ja, wie denkt er eigentlich darüber? Er lässt also die Katze sehr spät aus dem Sack. Und in diesem Zusammenhang bringt er ein Zitat von Spurgeon, weil das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo getanzt wurde. Und Spurgeon sagte, ich sage es euch gleich auf Deutsch, ich habe große Angst, über dieses Thema zu sprechen, weil der Kopf des ersten Baptisten, oder wir müssten jetzt sagen Täufers, wurde weggetanzt. Versteht ihr, was ich meine? Die Geschichte von dem Geburtstag des Herodes Antipas und tanzte die Tochter der Herodias, dass sie Salome hieß, wissen wir von Flavius Josephus und als Folge davon ließ er Johannes den Täufer köpfen. Jetzt hat Wilkerson geklagt, seit durch die charismatische Bewegung der Tanz in den Gottesdienst eingedrungen ist, haben die sexuellen Sünden überhand genommen. Es ist das Fleisch im Mittelpunkt. Schöne Menschen hupfen von mir herum. Wir können uns dann fragen, wie weit für uns Hiob 30, Vers 1 zutrifft. Ich habe einen Bund mit meinen Augen gemacht, dass sie nicht lüstern blicken auf eine Jungfrau. Aber jetzt zu dem allerunangenehmsten Thema, liebe Freunde, liebe Geschwister, dass man also auch nur mit Herzklopfen angehen sollte, obwohl wir wollen hier eine Bibelarbeit machen und Gottes Wort reden lassen, denn meine Weisheit und unsere Weisheit und unsere Erfahrungen sind vergänglich. Wir glauben, dass das Wort Gottes bleibt. Die Möglichkeit der Vermischung. Das Wort Mischgeist würde ich ablehnen. Aber kann ein Kind Gottes von einem fremden Geist infiltriert gesteuert werden? Und ich möchte nochmal das Zitat von diesem Mann Helmut Helling bringen, der 20 Jahre in der Pfingstbewegung war, 10 Jahre Prediger einer Pfingstgemeinde und nach 20 Jahren, wie ich schon sagte, vor die Kanzel trat und sagte, liebe Geschwister, das ist alles falsch. Und er sagt da auf seine Kassette, wenn man nicht begreift, dass man als Kind Gottes, und wir meinen jetzt Kind Gottes im neutestamentlichen biblischen Sinne, gleichzeitig, und das ist jetzt die schwere Kost, unter der Leitung falscher Geister stehen kann, versteht man die ganze Pfingstbewegung nicht, sagte er. Er sagte, ich war Kind Gottes, als ich Pfingstler war. Ich war Kind Gottes, als ich Pfingstler war, ich war Kind Gottes, als ich nach 20 Jahren wieder wegging. Und er war Baptist vorher. Ich erzähle das nur als Anekdote am Rande. Und ihn haben damals die Baptisten gewarnt. Geh da nicht hin. Und durch Willard Becker und andere Ereignisse hat er sich eben nicht warnen lassen, war in dieser Bewegung und kam nach 20 Jahren zurück und sagte, Brüder, ihr habt recht gehabt. Und sagte, was war geworden? Inzwischen waren die Charismatiker geworden. Das erzähle ich nur so als Anekdote am Rande. Ich werde auch nicht vergessen, als wir uns mal persönlich sprachen, als er mir sagte, und liebe Geschwister, das glaube ich von Herzen, was mir dieser Mann damals sagte. Ich möchte das dann auch morgen belegen anhand der Geschichte dieser Bewegung. Er sagte, Alexander, es geht hier nicht um Lehren, geht's auch, aber ich zitiere ihn jetzt mal wörtlich, es geht hier nicht um Lehren, sondern um Geister. Deswegen ist man so schnell drinnen und so schwer draußen. Und deswegen ist es so mühsam, weil man hier auf ein wirklich hartes Schlachtfeld kommt und dennoch sich an kostbaren Seelen vergreifen kann, weil es geht nicht um die Frage der Gotteskindschaft, wohlgemerkt. Der Herr kennt die Seinen. Da wollen wir nicht zu Gericht sitzen, wir sollen nicht richten, aber wir müssen die Geister prüfen. Und der Herr Jesus sagt der Gemeinde zu Ephesus in den Sendschreiben, lobend, weil hier bei vielen ein falsches Verständnis ist. Wenn man diese Dinge in Frage stellt, dann dämpft man angeblich den Geist. Der Herr Jesus sagt lobend, du hast geprüft. Die da sagen, sie sind Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erfunden. Und das merkt er dieser Gemeinde positiv an. Und das wollen wir tun, prüfen. Wir müssen sogar alles prüfen, laut Thessalonicher Brief. Wir sollen die Geister prüfen, laut 1. Johannesbrief. Es war damals noch bei einem Missionswerk in der Schweiz. Und wir hatten da insgesamt 4 Zungenredner. Wir haben damals viel Zeit im Gebet verbracht. Und Gott hat begonnen zu wirken. Und dann hat Gott klar offenbart, dass diese Zungengabe dieser Geschwister, ich sage es ganz bewusst, nicht von Gott war. Es wurde sehr eindrücklich offenbar von einer Schwester, die hatte schon Dutzende für den Herrn gewonnen. Und dennoch brach dann hier, ja, oder offenbarte sich ein, sagen wir es mal so, fremder Geist. Und da war ich schockiert. Nicht ganz überrascht, ich hatte an mir selber Ähnliches erlebt. Ich habe es ja gestern gesagt, ich habe durch das Buch von David Wilkerson, Kreuz und Messerhelm, mich dieser charismatischen Bewegung der Erfahrung der Geistestäufe geöffnet. Ich begehrte die Zungenrede, ich ließ mir die Hände auflegen und ich musste rückblickend erkennen, nach mehr als einem Jahr, ich hatte mich einem fremden Geist geöffnet und ich war Kind Gottes. Und ich war auch nicht besessen, aber hier hat sich eine fremde Macht, sagen wir mal so, eingeschlichen. Und jetzt, wo ist dafür der biblische Beleg? Denn mit der Erfahrung kann ich alles belegen. Mit der Erfahrung kann ich euch beweisen, dass ihr schon mehrmals hier auf Erden wart. Mit Erfahrung kann ich euch beweisen, dass autogenes Training oder Yoga die Antwort ist für unsere psychischen Probleme. Wo ist der biblische Beleg? Erfahrung hat auch die andere Seite. Und wir wollen dann, wenn wir diese Möglichkeit der Vermischung aufzeigen, auch dann ganz bewusst gegensteuern, weil es haben gerade die charismatische Bewegung und die Pfingsten eine ausgeprägte Dämonologie, über die ich wahrlich nicht glücklich bin. Und da hat Gott mir begonnen, die Augen zu öffnen, anhand von 1. Korinther 10. Es war mir diese Frage wirklich ein Anliegen, und Paulus erklärt, anhand des Beispiels aus dem Alten Testament, wie da dieses Bundesvolk alle auf Mose getauft waren und durch das Meer, durch die Wolke und durch das Meer gingen, 1. Korinther 10, Vers 1 und Vers 2, und sind alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Sie haben alle geistliche Speise gegessen und haben alle einerlei geistlichen Trank getrunken. Sie waren geistlich lebendig. Wenn jemand trinkt und isst, dann ist er lebendig. Jetzt kommt ein erschreckendes Aber, Vers 5, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden niedergeschlagen in der Wüste. Und jetzt zeigt Paulus, und ich nehme an, mit dem spezifischen Blickwinkel auch Korinth, es ist uns zum Vorbilde geschehen. Und jetzt ist es ja so, liebe Geschwister, dass Paulus seine Briefe geschrieben hat in die jeweilige Situation. Wir wissen, bei den Galatern, da gab es das Problem mit dem Gesetz der Beschneidung. Und dann schreibt er eben in dieser Richtung und sagt schon eingangs, es war auch Titus nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und da fragte ich mich, wieso schreibt ihnen Paulus das, dass es da in Korinth Tote hatte? Das mag ja interessant, dass es da Tote gab im Alten Bund bei dieser Wüstenwanderung, das mag ja interessant sein. Und auf einmal gingen mir die Zusammenhänge auf. Natürlich in der Gemeinde zu Korinth gab es Tote. Und wir haben das schon erwähnt, Gott handelt eben heute nicht mehr so. Kapitel 11, 30, es hat Schwache, Kranke unter euch, ein Gutteil sind entschlafen, das heißt gestorben. In Korinth gab es Tote im Gericht Gottes. Und da hat mir endlich gedämmert, was dieser Vers heißen kann. 1. Korinther 5, 5, wir übergeben den Menschen dem Teufel zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. 1. Korinther 5, 5. Und Paulus zeigt erst die geistliche Vermischung. Paulus behandelt in Kapitel 10 und 11 die geistliche Vermischung, die unsichtbare. Das geht ja immer parallel. 10 und 11. 1. Korinther. Wir sind jetzt immer nur im 1. Korintherbrief. Ihr wisst, diese Lehre Biliams, Hurerei, Götzendienst. Wir haben nicht zufällig die Porno- und die Okkultwelle. Deswegen ist das so aktuell geworden. Leider, leider, leider. Er zeigt die geistliche Vermischung. Werdet nicht Götzendiener, Vers 7. Und dann die sichtbare Vermischung. Lasset uns nicht umzustreiben, wie etliche unter jenen umzustrieben fielen an einen Tag 23.000. Warum schreibt ihnen das? Das war ein Problem in Korinth. Es war eine Gemeinde, die geistliche und leibliche Unzucht praktizierte. Es war eine erschreckende Gemeinde. Und jetzt ist es ja ohne Widerrede so, liebe Geschwister, dass Gott mich nicht wegen jeder Kleinigkeit zu Boden streckt. Ich sage das jetzt etwas salopp. Dann könnte ich sagen, wie Paulus in anderen Blickwinkel, ich sterbe täglich. Da muss es schon gravierend zugehen. Und er listet ja eigentlich hier diese Dinge auf. Und ich kam zu dem Ergebnis, dass Gott so eingegriffen hat im Alten Bund bei seinem Volk, und so eingegriffen hat, ganz bewusst Vergangenheit jetzt, bei seinen Kindern, neuer Bund, wenn man als sein Volk bzw. als seine Kinder unbußfertig im Griff des Teufels war. Kapitel 10, 20. Paulus zeigt ihnen, nochmals Kapitel 10 und 11 behandelt die geistliche Vermischung, wie Abendmahl bedeutet Gemeinschaft. Vers 16. Sind sie nicht in der Gemeinschaft des Blutes Christi? Vers 16b, sind sie nicht in der Gemeinschaft des Leibes Christi? Vers 18, sind sie nicht in der Gemeinschaft des Altars? Und jetzt Vers 20, wollen wir mal diesen Begriff nehmen und andere weglassen, wenn sie nicht biblisch sind. Ich will nicht, zweiter Teil, dass er in der Gemeinschaft der Dämonen, wörtlich, Dämonen steht hier, sein sollt. Nun will ich nicht, dass er in der Gemeinschaft der Dämonen sein sollt. 1. Korinther 10, 20, zweite Teil. Und die Formulierung zeigt ja, dass möglich ist. Ich werde nicht sagen, Franz, ich will nicht, dass du da immer auf deinen Händen herumläufst, wenn er gar nicht den Handstand kann. Entschuldige jetzt die Unterstellung, ich weiß nicht, vielleicht kann er doch, ja? Ich bringe das jetzt etwas auflockernd. Ich kann ja nur für etwas warnen, was im Bereich des Möglichen liegt. Denn Paulus muss ihnen sagen, stelle vor, das war Korinth, Kapitel 11, Vers 20, bei euch hält man nicht das Mahl des Herrn. Die hatten ein Götzenmahl daraus gemacht und waren dadurch in diese widergöttliche Gemeinschaft gekommen. Es meinen manche heute, Korinth ist wegen seines Gabenreichtums die vorbildlichste Gemeinde. wenn ich in die Gemeinde Floridsdorf käme oder jetzt komme am Sonntag und ich sage, also keine Angst, Reinhold, ich werde es nicht sagen, also bei euch hält man nicht das Mahl des Herrn, das wäre ja das Todesurteil fast, das negativste Urteil, das ich fällen könnte. Und wir wollen also einfach das zur Kenntnis nehmen, was hier steht. Er sagt weiter, zurück zu 1. Korinther 10, ihr könnt nicht zugleich trinken des Herrn Kelch und der Teufel Kelch. Ihr könnt nicht zugleich teilhaftig sein des Tisch des Herrn und des Tisch der Dämonen. Wollen wir dem Herrn trotzen, sind wir stärker als er? Antwort, nein, Beweis, Tote. Und was Paulus sagt, ist, ihr aufgeblasenen Korinther, ihr seid völlig vermischt. Ihr seid in der Gemeinschaft der Dämonen und ihr spielt noch die starken Leute. Sie saßen ja über ihn zu Gericht, Kapitel 9. Ja, warum meint er das denn Schwache, Kranke unter euch ein gut als ihn gestorben? Weil eben nicht die Stärkeren seid. Die sichtbare Vermischung behandelt Paulus in Kapitel 5 und 6. Und das geht immer parallel. Ein Volk, das Hurerei treibt, wird auch früher oder später dem Okkultismus frönen. Beweis diese Generation. Es sagte mal ein Prediger, wenn Gott den Westen schont, müsste er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Das wird er ganz sicher nicht tun. Wir haben diese höchste Form der Vermischung. Wir leben in einer Zeit der zunehmenden Vermischung. Es wird im Zuge dieses Einheitsstrebens der letzten Tage, laut Buch der Offenbarung kommt am Ende der Tage diese Einheitskirche, es werden alle Grenzen aufgelöst. Was heißt richtig, was heißt falsch, was heißt gut, was heißt böse, was heißt wahr, was heißt Lüge? Und wir haben diese höchste Form der Vermischung in 1. Korinther 5,5. Ein Mann treibt eine Unzucht schlimmer als die Heiden. Also Kinder Gottes können manchmal schlimmer sein als die Heiden. Ich möchte jetzt keinen entmutigen, aber das war so eine Art Wort der Weissagung. Als ich frisch bekehrt war, ich kam ja durch Operation Mobilisation zum Glauben. Und das waren Elite-Christen. Dass die erlöst waren, sah man deren Gesichter an. Deren Leben war eine Predigt. Und die Gemeinschaft und so, es war womöglich ein Vorgeschmack des Himmels. Und da sagte mir eine dieser Geschwister, willst du Freude, Arbeit oder Ungläubigen? Willst du Ärger, Arbeit oder Gläubigen? Konnte man das damals nicht vorstellen. Rückblickend muss ich sagen, war ein Wort der Weissagung. Sage ich so etwas scherzhaft. Also Anwesende von Herzen gerne ausgenommen. Aber wir nehmen jetzt einfach den Ratschluss Gottes. Paulus sagt, bei euch herrscht eine Unzucht, wie sie nicht einmal die Heiden kennen. Unterbrecht mich, wenn ihr etwas seht, von mir behauptet, was nicht hier steht. Wir wollen nicht über die Schrift hinaus. Das steht nämlich auch in 1. Korinther 4, Vers 6. Und Vers 5 schaut, der Grund, warum so eine Vermischung überhaupt möglich ist, so sehr man da hier auch vor gewissen Grenzen steht, wir haben die neue Natur im Augenblick der Bekehrung, die laut 1. Johannesbrief Kapitel 3 nicht sündigen kann. Denn was er von Gott empfangen hat, bleibt in ihm und kann nicht sündigen. Derselbe Johannesbrief sagt, der erklärt, dass wir nicht sündigen können, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, verführen wir uns selbst. Ja, wenn wir sündigen, dann ist es natürlich nicht die neue Natur oder gar der Heilige Geist, sondern, ist völlig undenkbar, sondern unsere eigene alte Natur. Wir sind Zwitterwesen. Wir haben die neue und die alte Natur und die sind Todfeinde und da gibt es nie einen Friedensvertrag. Das geht bis zum letzten Atemzug. Und habe ich es hier aufliegen? Oder habe ich da hier unten? Hier. Das Buch von Ironside. Holiness, the True and the False. Heiligung, Zerrbild und Wirklichkeit. Und man hat im 19. Jahrhundert, in Zeit der großen Erweckungen, so die Heiligung betont. Ich wäre dankbar, würde man das zwar nicht so extrem, aber einigermaßen wieder in unseren Tagen betonen, wo wir so eine Angleichung an die Welt erleben. Ich denke jetzt mehr eben an die westliche Christenheit, nicht unbedingt an die Situation in Österreich. Da gab es ein Heim nur für Leute, die Deutschen sagen, ausgerastet waren. Also das heißt jetzt nicht ausgeruht, sondern die durchgedreht haben. weil man meinte, einen Zustand zu erreichen, wo es keine sündigen Regungen mehr gibt und wo die alte Natur endgültig beseitigt ist. Und man sprach ständig von dem zweiten Segen. Und die Leute haben einen Eifer bewiesen, gefastet, gebetet, gerungen für diesen zweiten Segen, dass sie aufbringen und sagen, liebe Geschwister, ich habe das jetzt empfangen, ich kenne keine sündige Neigung mehr. Und der Leiter der deutschen Pfingstbewegung, Jonathan Paul, er hatte diese Lehre des reinen Herzens auch und er trat mal vor die Kanzel, ich glaube es war er, und sagte, liebe Brüder, ich habe meinen alten Adam die letzten 12 Jahre nicht mehr gesehen. Die Antwort der Brüder, wir aber dafür umso mehr. Und er meinte, erzählt Ironside diese Geschichte, wie es ihm ging, wie er da in dieser Klapsmühle, naja, das ist jetzt sehr unschön ausgedrückt, also in diesem Heim landete. Und dann bekam er ein Traktat in die Hand, wo erwähnt wurde von diesem Kampf Fleisch und Geist, und wir müssen ihn täglich Tribut zollen durch unsere stille Zeit. Es sagte der große Watchman Nee, ich muss mich täglich in die Gegenwart Gottes schleifen. Liebe Freunde, hier steht jemand, der sich täglich in die Gegenwart Gottes schleifen muss. Mein alter Adam möchte nicht beten. Mein Fleisch möchte bequem die Horizontale pflegen. Es ist ein täglicher Kampf. Und wir sind diese Zwitterwesen, wir sind einerseits hier auf Erden, wir sind andererseits versetzt in himmlische Örter. Und hier haben wir diese widergöttliche Vermischung in seiner höchsten Potenz. Da sagt Paulus nochmal, 1. Korinther 5,5, wir übergeben diesen Menschen dem Teufel zum Verderben des Fleisches. Also er treibt so eine schlimme Hurerei, dass er praktisch sich in den Griff Satans begeben hat mit seinem Fleisch. Und wir übergeben ihn den Teufel und schaut, er ist Kind Gottes, damit der Geist gerettet wird am Tage des Herrn. Wie gesagt, das ist schwere Kost. Ich kann der alten Natur Raum geben als Kind Gottes, das nennt die Bibel fleischlich. Und der Korintherbrief zeigt die Eigenschaften des fleischlichen Christen. Die einzige Gemeinde, die ausdrücklich so genannt wird. Ihr seid fleischlich. Kann man sich leicht merken, 1. Korinther 3, dreimal die ersten drei Verse. 3, 3, 3. 1. Korinther 3, die ersten drei Verse, dreimal nennt er sie fleischlich. Wir kennen ja dieses 3, 3, 3, bei Istus Keilerei und hier also bei 3, 3, 3, bei Korinth Keilerei könnte man jetzt fast anhängen. Kommt mir jetzt. Na gut. Der zweite Korintherbrief zeigt die Eigenschaften des geistlichen Christen, nicht weil die Korinther jetzt sehr viel besser geworden sind, sondern es ist der persönlichste Brief des Paulus. Und Paulus war ein geistlicher Mann und deswegen ist der Schlüsselvers des zweiten Korintherbriefs Kapitel 5, Vers 15. 2. Korinther 5, 15. Christus ist darum für alle gestorben, damit wir, die wir leben, nicht uns selbst leben, denn liebe Geschwister, sind wir mal ehrlich, du und ich, wir können uns selber leben. Es gibt auch im christlichen Raum eine christliche Selbstverwirklichung. Damit wir nicht uns selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Der zweite Korintherbrief zeigt die Eigenschaften des geistlichen Christen. Die Korinther fleischlich und Paulus fragt 10-mal, wisset ihr nicht? Ich brauche doch nicht einen bewährten Diener Gottes, einem bewährten Schwester oder Bruder im Herrn sagen, du weißt du denn nicht, dass geschrieben steht. Und schaut, Paulus argumentiert jetzt in 1. Korinther 6 gegen diese Möglichkeit oder vor dieser Gefahr der Vermischung. Wann wollen wir denn Pause machen? Es ist ja schon 8 Uhr, habe ich mit Schrecken wahrgenommen. Vielleicht, dass wir diesen Aspekt einmal abschließen. Können wir noch etwas zuhören? Oder wir hatten ja mit CD angefangen. Zunächst einmal, die Antwort Gottes auf die Gefahr der Vermischung ist fliehet. Darf ich das hier ganz besonders betonen? Die Bibel lehrt, der Sünde zu fliehen und dem Teufel zu widerstehen. Und nicht der Sünde zu widerstehen und dem Teufel zu fliehen. Wenn ich auf der Flucht bin, bringe ich zwischen der Quelle der Gefahr mir selbst einen großen Abstand. Ich kann mich nicht als Gläubiger da vor die Bildscheibe setzen, oder Bildschirm besser gesagt, und denken, ja, sieg Jesu, er wird mich bewahren,
und schau mir einen Okkulten oder gar einen Pornofilm an. Da fliehst du nicht. Und Gott hat nie verheißen, uns zu bewahren, wenn wir nicht gehorchen.
Flieht den Götzendienst, 1. Korinther 10, 14, die geistliche Vermischung, 10, 14. Und 1. Korinther 6, 18, flieht der Unzucht, sichtbare Vermischung.
Flieht. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, aber Alexander, wie ist so eine Vermischung möglich? Das Wort Mischgeist lehne ich ab. Aber in der alten Natur kann sich offensichtlich mehr einnisten, als uns manchmal lieb ist. Dann frage ich sie, ja du, wenn du das nicht für möglich hältst, kannst du dich sichtbar wieder göttlich eins machen? Können wir als Kinder Gottes Unzucht oder Hurerei treiben? Leider ja, war schon in der Urgemeinde so. Korinth. Und dann sagt Paulus, ihr seid ein Fleisch. Und jetzt kommt seine Argumentation. Schaut, Vers 15, wisset ihr nicht, dass eure Leiber Christi Glieder sind? Eine der 10-mal wisset ihr nicht. Soll ich nun Christi Glieder nehmen und Hurenglieder daraus machen, das sei ferne. Oder wisset ihr nicht, dass wer der Hure anhanget, ist ein Leib mit ihr, denn es sagt die Schrift, die zwei werden sein, ein Fleisch. Wer aber dem Herrn anhanget, ist ein Geist mit ihm, fliehe der Unzucht. Warum? Paulus sagt, schau, wenn du Unzucht treibst, dann erfüllst du die Gesetze der Identifikation, du machst dich eins. Und so wie wir den Heiligen Geist jetzt in der positiven Seite des Sich-Eins-Machen bekommen, wie bekommen wir den Heiligen Geist? Nicht dadurch, dass ich mir Hand auflegen lasse, sondern dadurch, dass ich mich eins mache mit Jesus. Wo? Am Kreuz, wo sich er mit uns identifiziert hat. Der Sünder, der Buße tut, oder der Gläubige, der neu Buße tut und sich dem Herrn ausliefert. Der ist ein Geist mit dem Herrn, der Geist Gottes kann dich mehr erfassen. Oder du bekommst ihn überhaupt, wenn du noch nicht gläubig warst vorher. Und so bekommst du, sag ich jetzt, die unreinen Geister, wenn du Hurerei treibst. Denn dann erfüllst du diese Gesetze der Identifikation, der Übertragung. Darum flieht, ihr Korinther, alle Sünde, die der Mensch tut, sind außer seinem Leibe. Wer Unzucht treibt, sündigt an seinem eigenen Leibe. Warum? Wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und Paulus sagt, schaut, dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Geister. Und die Antwort Gottes ist Gericht, dann lässt dich Gott oder ließ dich Gott sterben und deswegen sündigst du am eigenen Leibe. 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, dem wird Gott verderben. Und damit, das will ich noch sagen, da wollen wir mal eine Pause machen, da müssen wir echt durchatmen und schwer Luft holen. Was ist dann mit dem? Mit diesen Leuten, die da in Korinth starben, beziehungsweise diesen Mann, wo Paulus sagt, wir übergehen ihm den Teufel. Es sagen viele Ausleger wahrscheinlich zu Recht, dass der Mann Buße getan hat. 2. Korinther 2. Da wird uns von jemandem berichtet, dass er jetzt umso mehr geliebt werden soll und wieder aufgenommen werden soll. Und da sagen die meisten Ausleger, das dürfte sich auf diesen Fall beziehen. Das ist wahrscheinlich so zu sehen. Aber was geschehe jetzt mit diesem Mann oder geschah mit den Korinthern, die da gestorben sind? Und deswegen erklärt Paulus, Kapitel 3, 11, die Errettung und danach die Belohnung. Es gibt keinen Abschnitt, wo das Thema Belohnung so behandelt wird, wie gerade in diesem Passus des Korintherbriefs. Die Basis ist für alle Menschen gleich. 1. Korinther 3, 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist, welcher ist Christus. Das gilt für den Tschecher am Kreuz genauso wie für diesen Mann Paulus, der wahrscheinlich der Mann ist, der wie kaum jemand seinen Herrn so geliebt hat und bis zum letzten Blutstropfen für ihn gekämpft hat. Und wir zitieren ja gerne Philipper 1, 21, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Aber wisst ihr, was Philipper 2, 21 steht? Sie suchen alle das Ihre, nicht was Christi Jesu ist. Das ist womöglich viel, viel zutreffender manchmal. Anwesende von Herzen gerne ausgenommen. Wir hoffen, dass wir alle bei Philipper 1, 21 anzusiedeln sind. Aber es gibt weder einen Kommunismus auf Erden noch einen Kommunismus im Himmel. Es wird sich, wie William MacDonald mal sagte, des Himmels nicht jeder gleich erfreuen. Es gibt verschiedene Belohnungen. Ich kann aufbauen Gold, Silber, edle Steine, unbrennbar, Holz, Heu, Stroh. Der Tag wird es offenbar machen, es wird durch Feuer geprüft. Wird jemand das Werk bleiben, wird er Lohn empfangen? Paulus hatte Kronengewissheit. Mir ist beschieden die Krone der Gerechtigkeit. Liebe Geschwister, durch die Gnade Gottes weiß ich hundertprozentig, das hängt zusammen mit der Treue Gottes, dass ich ihm gehöre, dass ich bei ihm sein werde. Aber wie es mit der Belohnung aussieht, das wollen wir lieber dem Herrn überlassen. Ja? Und jetzt wird aber jemand das, Vers 15, wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Das war dieser Mann zum Beispiel, der dem Teufel übergeben wurde, oder die Korinther, die schwach, krank wurden und starben. Doch er selbst wird gerettet, jedoch wie durchs Feuer. Wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt? Und das ist durch diese widergöttliche Vermischungen entstanden. Dem wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, das seid ihr. Jetzt sage ich noch, bevor wir Pause machen, einen ganz bewussten Nachsatz. Und da habe ich wirklich ein Umdenken vollziehen müssen. Und deswegen habe ich auch bewusst gestern gesagt, ich bin dankbar, dass mich Gott aus Wien weggenommen hat. 72, ja, da hätten wir womöglich noch manches wieder kaputt gemacht. So sehr meiner Ansicht nach Paulus klar aufzeigt, und er sagt es ja dann im 2. Korintherbrief, was wir gestern schon erwähnt haben, Kapitel 11, 4, ganz deutlich: Wenn ihr einen anderen Geist, im griechischen Heteron Pneuma, als einen fremden Geist empfanget, ihr ertragt das recht gern. Das Wort begeistert kommt davon. Die Sprache ist ja manchmal viel schlauer als wir selbst. Man ist von den Geistern begeistert. Das Wort begeistert ist jetzt nicht immer negativ, ja? Aber vor 50 Jahren waren da viele in Deutschland von diesem Österreicher Adolf, den Schrecklichen, wie ich ihn nenne, begeistert in des Wortes verwegenster Bedeutung. Obwohl Paulus das klar sagt, sagt er aber jetzt nicht, und das war mein Fehler früher: Seht, jetzt habt ihr da euch widergöttlich vermischt und jetzt kommt zu mir, ich habe die apostolische, exorzistische Vollmacht und jetzt müssen wir euch die Geister austreiben. Und da kann man in einen buchstäblichen Hexenkessel hineingeraten, bei einer dämonenzentrierten Seelsorge. Das habe ich weltweit beobachtet. Sondern er sagt, lasst euch zurechtbringen, tut Buße, seid männlich, seid stark. Und selbst wenn ich erkannt habe, ja, ich habe womöglich auch mir gewisse Dinge da angeschaut oder solche Techniken gemacht oder dieses oder jenes, dann würde die Hölle sich freuen, wenn wir beginnen, auf uns zu blicken und womöglich ist da auch etwas und dann zieht es dich nur hinab, sondern dass wir darüber Buße tun, wieder nüchtern werden aus dem möglichen teuflischen Strick, von dem wir gefangen sind, und uns von Gottes Wort her zurechtbringen lassen und dann im Glauben weitergehen, denn Jesus ist Sieger. Und ich habe auch Theodore Williams, das ist der Präsident der weltweiten Evangelischen Allianz, er ist Inder, sitzt in Bangalore. Wir haben ihn vor dieser Art Seelsorge gewarnt, denn dass es eine unsichtbare Welt gibt, muss man in Indien niemandem beibringen. Und er erzählte eben solche Berichte, wie Leute sich aus dem Hinduismus bekehren, und er wollte sich so eine ehemalige Hindu-Frau taufen lassen, und dann merken sie die Gegenwart einer bösen Macht und so weiter, und dann legen sie die Hände auf, und dann sagte ich, Bruder Williams, inzwischen sind wir, also nennen wir uns mit Vornamen, das haben die Jünger nie gemacht und eigentlich der Herr auch nicht. Sie haben kranke Hände aufgelegt, aber nicht bei Finsternis oder möglicher Dämonie. Und da sagte uns Theodor Williams, ja, wir sind so dankbar, dass ihr uns das sagt. Wir stehen ja ganz am Anfang, unterrichtet uns. Und er hat durch die Zeichen- und Wunderleute so viele Spaltungen erlebt. In Bangalore. Er ist Methodistenprediger. Einer seiner besten ehemaligen Freunde warnt jetzt vor dir, der Williams, als ihr Lehrer von der Kanzel der Methodistenkirche in Bangalore, dass wir das Angebot bekommen haben, wir dürften jedes Jahr Schulungskurse machen zu diesen Themen Zeichen Wunder, weil eben so ein großes Durcheinander geschehen ist. Es ist eine globale Verwirrung. So viel mal bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt müssen wir uns mal etwas erholen, kräftig durcharbeiten und dann der Tragödie zweiter Teil. Geschwister, wir wollen jetzt noch mit Gottes Gnade versuchen, nachdem wir diesen schwierigsten Abschnitt der Vermischung versucht haben durchzugehen, noch kurz den Korintherbrief beleuchten im Eilzugtempo. Noch einmal, so klar meiner Erkenntnis nach, Paulus aufzeigt diese Möglichkeit der Vermischung, die Möglichkeit der Infiltration, lesen wir aber dann in keinem Brief, dass jetzt den Kindern Gottes Dämonen ausgetrieben werden müssen. Der Unterschied zu früher, hätte mir jemand gesagt, du, mir berichten manchmal Leute, wir werden das vielleicht morgen auch noch aufgreifen, ich ging dann in eine Versammlung, man hat mir die Hände aufgelegt, ich spürte so einen Wärmeschub durch meinen Körper. Das sind eigentlich so klassische Phänomene und ich muss leider sagen, eines fremden Geistes. Und da habe ich früher gedacht, naja, das ist jetzt eindeutig, da ist was in ihm drinnen und das müssen wir jetzt austreiben und das wird jetzt gebetet und geboten. Heute sage ich, oder mir beichtet jemand die Sünde der Unzucht, wir gehen auf die Knie, wir tun darüber Buße, wir sagen uns los und stellen uns jetzt im Glauben auf die Verheißungen und Vergebungen Gottes und hören auf, da weiter rumzurühren, weil das führt sonst in eine pottenlose Pit, sagt der Engel, ein bodenloses Loch. Also entscheidend ist die Änderung der Herzenshaltung und dann auch, Gott erzieht uns nicht zur Passivität. Wir haben beobachtet, dass dann Leute immer wieder zu diesen Seelsorgern pilgern, immer wieder mit sich beten lassen. Es nimmt kein Ende und Gott möchte, dass wir selber geistlich kämpfen lernen. Die Schrift sagt nicht, lasset euch die Waffenrüstung anziehen, sondern leget sie an. Und 2/3 der Psalme, liebe Geschwister, falls ihr Anfechtungen erlebt, sind Hilferufe. Gott hat sich etwas gedacht. Korintherbrief, wir schlagen auf Kapitel 1. Da haben wir den Unterschied zwischen 1. Den Unterschied zwischen Stellung und Wandel, Position und Kondition. Schaut, Paulus nennt die Korinther. Es geht hier nicht um die Frage der Gotteskindschaft. Er nennt sie geheiligt in Christus Jesus. Vers 2, den berufenen Heiligen, all denen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jeden Ort. Zeugen Jehovas sagen, die Urgemeinde habe nicht zu Jesus gebetet. Hier einer von den mehreren Versen, die dem widersprechen. Vers 2, sie rufen den Namen des Herrn an allen Orten, des Herrn Jesus Christus. Und jetzt zeigt er, ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Vers 7. Die Korinther hatten keinen Mangel an Gaben. Sie hatten, kann man fast sagen, alle Gaben. Geheiligt in Christus Jesus, das ist die Stellung. Das ist diese neue Natur, die nicht sündigen kann. Aber wie ist jetzt der Wandel? Und da ist Korinth das schlimmste Beispiel. Und Paulus das attraktivste. Deswegen sagt er, seid meine Nachfolger. Schaut, jetzt kommt das Aber, Vers 10. Lasset nicht Zank unter euch sein. Spaltungen, Vers 11. Lasset nicht Zank sein. Und das kann man immer mehr in der Christenheit beobachten. Spaltungen, Zank. Kapitel 1 und 2, Weltweisheit. Deswegen sagt Paulus, wir predigen den gekreuzigten Christus. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Ich wüsste nicht eure großen Philosophen, ihr Korinther. Korinth war ja ein philosophisches Zentrum und ein Zentrum des Götzendienstes. Ich wüsste nicht außer Christus den Gekreuzigten. Kapitel 3 haben wir schon gesagt. Sagt er 3:3:3, dreimal in den ersten 3 Versen, ihr seid fleischlich. Und das nehme ich jetzt vorweg. Das Wort in den Geist getauft, das Wort Geistestaufe ist ja durch diese Pfingstbewegung, mehr darüber morgen, Pfingst- und charismatische Bewegung von der Geschichte her, jetzt einmal nur die biblischen Fakten, ist ja ganz stark in den Vordergrund gerückt worden. Es ist ein neutestamentlicher Begriff, er steht 7-mal im Neuen Testament. Nicht Geistestaufe, sondern in den Geist getauft. Vor Golgatha immer zukünftig und nach Golgatha immer Vergangenheit. Er steht je einmal in den vier Evangelien, es sind immer die gleichen Stellen. Johannes der Täufer sagt von Jesus, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Vielleicht vollständigkeitshalber führe ich die Stellen an, Matthäus 3,11, Markus 1,8, aber kontrolliert dann, ob das alles stimmt, Lukas 3,16, Johannes 1,33, da steht eine Gegenwartsform, er wird mit dem Geist taufen, also der ist es, der mit dem Geist tauft. Dann Apostelgeschichte 1,5, Moment, jetzt muss ich selber schauen, ob ich euch die Wahrheit sage. Ja, Apostelgeschichte 1,5, da sagt es der Herr voraus, vor Pfingsten. Und dann erklärt es Petrus nach diesem Ereignis des Zungenredens im Hause des Cornelius, nachdem er, dieser Cornelius, anfing in Zungen zu reden, sagt Petrus, Kapitel 11, Vers 15 und 16, indem ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang, Apostelgeschichte 11, 16. Ich habe jetzt Vers 15 vorgelesen. Und es ist interessant, er nimmt auf ein Ereignis Bezug, 7 Jahre ungefähr zurück, nämlich als Apostelgeschichte 2 die Gemeinde beginnt. Er sagt nicht, dass es also immer wieder zur Linken und zur Rechten geschieht und alle in Zungen reden. Indem ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am ersten Anfang. Da dachte ich an das Herrnwort, als er sagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und der vollendete Ratschluss für die Gemeinde steht nicht in den Evangelien, auch nicht in Apostelgeschichte. Das Wort Ecclesia, Gemeinde, steht in den Evangelien, in den ersten 4 Evangelien insgesamt nur 3-mal. Sondern in den Briefen, und es steht einmal in einem Brief, nämlich 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 13. Und da sagt Paulus, ihr seid alle durch einen Geist in einen Leib getauft. Und da steht Aorist. Also, eine einmalige Handlung. 1. Korinther 12, 13. Und in keinem Brief fordern die Aposteln die Gläubigen auf, eine zweite Erfahrung zu suchen oder eine Geistestaufe, sondern sie gehen immer aus von dem Ereignis des ersten Kommens Jesu, ihr seid gläubig geworden und jetzt wartet ihr nur noch zweites Kommen. Das sind diese beiden Grundpfeiler. Paulus sagt also, ihr seid alle durch einen Geist, einen Leib getauft, obwohl er sie fleischlich nennt. Und liebe Geschwister, wir werden das vielleicht, wenn es die Zeit lässt, noch erwähnen, in diesen Strömungen, das lehrt die klassische Pfingstbewegung, es lehrt nicht alle charismatische, aber doch fast alle, es lehrt auf jeden Fall Jungen mit einer Mission, es lehrt nicht die deutsche Pfingstbewegung, die Mülheimer Bewegung,